aus welchen Disziplinen kommt, widmen Sie sich jetzt dem Thema Olympia 1936 und eben diesen baulichen und künstlerischen Hinterlassenschaften? Was ist Ihr Zugang dazu?
Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist festzuhalten, dass wir das nicht aus einer rein kunsthistorischen Sicht machen. Die ganze Idee, so eine Tagung zu veranstalten, ist zusammen zustande gekommen durch eine schon auch langjährige Zusammenarbeit mit einem Kollegen aus der klassischen Archäologie, der jetzt inzwischen emeritiert ist, Stefan Lehmann. Mit dem habe ich das zusammen organisiert und wir haben über Jahre mehrere Ausstellungen, Seminare konzipiert und durchgeführt. Und da kommt dann schon die Perspektive der klassischen Archäologie hinein. Also inwieweit ist diese ganze Idee der Olympischen Spiele in der Moderne, greift beispielsweise Phänomene aus der Antike auf? Inwieweit bezieht man sich auf die Antike, auf die antiken Olympischen Spiele in Griechenland und versucht das gewissermaßen in die Moderne hinein zu transferieren unter den Bedingungen der Moderne? Also insofern ist die klassische Archäologie schon sehr stark dabei. Die Kunstgeschichte ist natürlich auch stark dabei, aber auch mit solchen Phänomenen, nicht nur Architektur historisch, sondern zum Beispiel auch, welche Skulpturen, welche Kunstwerke sind in diesem ganzen Ensemble, werden dort auch präsentiert und sind heute auch noch zu betrachten oder man muss sich damit auseinandersetzen heute. Und insofern versuchen wir auch, das, was da passiert in den 30er Jahren, zu kontextualisieren mit Blick auf die klassische Moderne, also auch auf Vorläufer aus den 20er Jahren und Kontinuitäten in die 30er Jahre hinein. Und vielleicht ein letzter wichtiger Punkt ist, es sind eben auch Fragen zum Beispiel der Denkmalpflege, des heutigen Umgangs damit, inwieweit ist das ein Erinnerungsort, inwieweit muss man sich damit kritisch auseinandersetzen, Fragen, wie wird er heute genutzt, wie soll er vielleicht auch anders genutzt werden, sehr kontroverse Fragen, die gerade diskutiert werden. Und daneben aber auch tatsächlich die Zeitgeschichte, die Sportgeschichte, also das sind so die Fächer, die Fotogeschichte, wie sich die Olympiade 36 medial aufbereitet worden. Also ich will damit nur sagen, wir versuchen uns dem aus ganz vielen multiperspektivisch wirklich dem ganzen Phänomen zu nähern.
Ich würde mal bei dem naheliegenden Thema praktisch erstmal einsteigen, bei dem, was ich auch schon angesprochen habe, mit diesem Kontext, dass die Olympischen Spiele ja auch als Propagandamoment eben inszeniert wurden, wie ich das jetzt beschrieben habe, inmitten eines Landes, das zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahre für antisemitische und rassistische Repression und Gewalt im Wesentlichen auch bekannt und inzwischen berüchtigt ist. Welche Rolle spielt dieser Kontext auch für die Forschung ganz konkret? Also wie wird das einbezogen bei der Forschung auf dieses Thema so zu blicken?
Ja, man kann vielleicht sagen, es wird einbezogen mindestens über zwei Perspektiven. Das eine wäre eine Frage von Sport. Was verbinden beispielsweise auch die Nationalsozialisten mit dem Phänomen des Sports, der ja in den 20er Jahren tatsächlich zu einem Massenphänomen auch avancierte? Und das ist durchaus auch eine Veränderung, meinetwegen zum frühen 20. Jahrhundert, dass also immer stärker der Sport medial aufbereitet in Massenveranstaltungen, auch von den unterschiedlichen ideologischen Richtungen benutzt wurde, also auch sowohl vom Kommunismus als auch von den Nationalsozialisten, auch in demokratischen Gesellschaften, spielt das eine große Rolle. Und eine Perspektive der Zeitgeschichte wäre und der Sportgeschichte wäre zu schauen, welche Funktion hat der Sport für die Nationalsozialisten. Und da gibt es auch natürlich einen längeren Vorlauf aus völkischen Bewegungen, aus Reformbewegungen, wo auch ein Zusammenhang zwischen Sport und Wehrertüchtigung und Kampfbereitschaft für zukünftige Kriege beispielsweise, zumal nach der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, also auch eine Wehrertüchtigung eigentlich der Jugend über Sport auch geleistet werden sollte. Und für die Nationalsozialisten waren natürlich auch Rassenideale ganz entscheidend, also inwieweit der schöne, rassische, arische Mensch gewissermaßen in solchen Sportbildern auch abgebildet werden konnte. Und gleich der große zweite Aspekt, damit verknüpft, ist natürlich die konkrete künstlerische Ausgestaltung, also welche Skulpturen und welches Menschenbild propagieren diese Skulpturen, die ja vielleicht nicht nur, sagen wir mal, klassische Siegertypen und damit im Kontext des Sports einfach auch eine Tradition besitzen, sondern vielleicht auch Mitte der 30er Jahre, wenn sie dort konkret konzipiert und aufgestellt werden, möglicherweise auch damit einhergehend Rassenideale propagieren. Und das zu differenzieren und mal zu überlegen, was sind die Traditionen und auch eine Traditionsverhaftetheit auf der einen Seite, aber was ist vielleicht auch etwas genuin Nationalsozialistisches, was die Nationalsozialisten konkret nutzten zu dem gegebenen Zeitpunkt, wäre dann der zweite Aspekt.
Es klang jetzt auch schon ein bisschen an mit Antike und Moderne, dass da praktisch so zwei Pole irgendwie bei den Olympiaspielen da auch mitspielen. Auf der einen Seite der Faschismus als eine Bewegung der Moderne, die sich auch als Moderne verstand. Und auf der anderen Seite aber auch diese Olympiaspiele, die eigentlich erst 1894 begründet wurden, aber sich auf so ein antikes Ideal berufen, also so auf eine Art viel weit davor stattfindenden historischen Punkt eigentlich. Und da ist so ein bisschen die Frage, inwiefern ist da der Bezug eigentlich stärker auf dieses antike Vorbild in diesem nationalsozialistischen Staat bei den Olympiaspielen? Oder spielt eher dieser Charakter als Wettkampf und auch vielleicht als Wertungskampf zwischen den Nationalstaaten, was ja auch dann Teil eben dieser Ideologie ist, da eine Rolle? Mhm.
Ja, ich glaube, man kann es nicht trennen oder man muss eben diese vielen unterschiedlichen Facetten wahrscheinlich wirklich versuchen zusammenzudenken. Das heißt, es gibt diese Traditionsbezüge. Das zeigt sich beispielsweise an der großen Eiche, die am Eingang steht, die Podbielski-Eiche, die also auf einen Sportfunktionär auch Bezug nimmt, aber auch an die antike Tradition anknüpft, indem nämlich sozusagen der Siegerkranz von diesem Eichenbaum tatsächlich geschnitten wurde. Das fand in der Antike statt, das fand aber auch 1936 statt. Also wenn Jesse Owens beispielsweise als farbiger Sportler und einer der erfolgreichsten Sportler der Olympiade geehrt werden musste, was den Nationalsozialisten natürlich nicht ganz so schmeckte, aber das mussten sie hinnehmen. Dann wurde er auch eben mit einem solchen Kranz von der Eiche, die dort vor dem Gebäude, vor dem Stadion heute noch steht, dann auch geehrt. Also das heißt, sie haben so eine Mischung aus diesen Traditionsbezügen, die ganz bewusst auch gesucht wurden. Und das führt dann auch wieder in dieses Feld der Archäologie, also auch wieder, dass Grabungen in Olympia an der historischen Stätte initiiert wurden, dass das also auch zusammengebracht wurde. Und sag mal, das Deutsche Reich damals sich auch dann zu profilieren versuchte als jemand, der Anschluss findet, der die Antike, das antike Menschenbild, die antike Architektur versucht auch in die eigene Repräsentation im Grunde mit hineinzunehmen. Aber auf der anderen Seite eben auch doch diese modernen Phänomene. Das zeigt sich vielleicht dann auch am stärksten in dieser medialen Aufbereitung oder dieser berühmte Olympiafilm von Leni Riefenstahl beispielsweise, wie die Wochenschau darüber berichtete und so weiter und so fort. Und da kommt dann eben, vielleicht ist wirklich eine wichtige Problematik auch da zu schauen, dass die Nationalsozialisten durchaus gespalten waren. Die Olympiade oder die Olympischen Spiele waren schon vorher an Deutschland vergeben worden. Sie mussten 1916 ausfallen wegen des Ersten Weltkriegs. Dann hat man sie 1931 an Deutschland vergeben für 1936. Das fiel den Nazis gewissermaßen in den Schoß als eine Möglichkeit, die sie aber auch erstmal begreifen mussten. Es gab auch Teile der Nationalsozialisten, die keine Olympischen Spiele wollten, weil sie genau das nicht wollten, den, sagen wir mal, übernationalen Vergleich. Bis hin zu dem Phänomen, dass beispielsweise schwarze Sportler in bestimmten Sportarten natürlich auch gewisse Erfolge erzielten, wie beispielsweise in den Sprintdisziplinen und sich dem auszusetzen und dann im Grunde dieses ganze Phantasma der arischen Überlegenheit dort gewissermaßen demontiert zu bekommen vor laufender Kamera, war eine Problematik. Und es ist, glaube ich, eine der ganz spannenden Dinge bei der Tagung auch nochmal drüber nachzudenken, wie wird das aufbereitet, wird das negiert, wie wird damit umgegangen eigentlich, wenn solche Dinge dann auch damals 1936 passierten.
Jetzt fiel schon der Film von Leni Riefenstahl, den ich auch tatsächlich nochmal ansprechen wollte, eben wegen dieser Aufbereitung, also auch der Frage nach, wie wird eigentlich die mediale Bildproduktion dann währenddessen auch umgesetzt von den Nationalsozialisten, aber natürlich auch ein bisschen auch von anderer Seite aus, weil ja durchaus in diesem Propagandakontext da schon eine neue oder moderne andere Sprache, Bildsprache schnittweise irgendwie verwendet wurde. Und um eben das Ganze zu inszenieren, aber was ja auch ein bisschen das heutige Bild von dem Ganzen prägt, weil das sind ja die Aufnahmen, die wir jetzt kennen, so im Nachhinein. Inwiefern ist es dabei nötig, praktisch diese Bildproduktion, die damals entstanden ist, rund um Olympia 1936, da auch nochmal kritisch zu hinterfragen?
Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also Sie sprechen einen ganz zentralen Punkt an, nämlich die Tatsache, dass unser Bild vom Dritten Reich maßgeblich durch das Dritte Reich und die Propagandisten des Dritten Reichs geprägt wird. Also die ganze mediale Aufbereitung, das sind die Dinge, mit denen gearbeitet wird. Also wenn Guido Knopp History macht im ZDF oder irgendwie so etwas, wenn wir diese ganzen Dokumentarfilme sehen jetzt, dann ist es immer das Bildmaterial mit einer bestimmten Blicklenkung auch von den Nationalsozialisten. Sehr selten einfach dokumentarische Materialien, meinetwegen von einfachen Soldaten oder was auch immer, einfachen Kameramännern oder Laien, die gewissermaßen auch schon fotografiert oder gefilmt haben. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. So eine Art Bildkritik mit Blick auf eine faschistische oder nationalsozialistische Bildsprache und wie die umgesetzt wurde und wie wir damit umgehen. Das andere wäre nochmal auch dann konkret zu fragen, naja, ist der Olympiafilm, der auch lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch noch prämiert wurde und Leni Riefenstahl wirklich gefeiert wurde für diesen Film, inwieweit ist das eine Art Propagandafilm? Inwieweit ist das ein dokumentarischer Film? Inwieweit unterscheidet sich auch ein solcher Film von Leni Riefenstahl von meinetwegen ihren dezidierten Parteitagsfilmen, die natürlich Propagandafilme sein mussten? Oder wie wird subtil beispielsweise auch eine Figur wie Hitler, vielleicht subtiler als in den Propagandafilmen, auch auf eine bestimmte Art medial inszeniert? Und andere Dinge betreffen dann zum Beispiel den Fackellauf oder auch nochmal das auch visuell gestaltete Verknüpfen mit der Antike, was dann durch so eine Art Transfer in die Gegenwart des Fackellaufs auch geleistet wird. Und das ist auch sehr kunstvoll. Und da kann man auch nochmal drüber streiten, was ist der Anteil von Leni Riefenstahl da und was ist der Anteil der Kameraleute. Kameraleute, die zum Teil aus dem Avantgarde-Film auch der 20er Jahre stammten. Und dann kommt wieder die Problematik, wer kollaboriert mit dem Regime, wie lange passiert das, ne? Inwieweit ist das Regime auch auf eine bestimmte Ästhetik, die nicht genuin nationalsozialistisch ist, sondern möglicherweise partiell sogar avantgardistisch ist, kann darauf zurückgreifen, wie lange funktioniert das. Und das sind, glaube ich, höchst spannende Fragen, die dann so die Film- und Fotohistoriker besser beantworten können. Aber das ist eine ganz eigene, auch kontrovers diskutierte Thematik bis heute, muss man sagen.
Ein etwas anderer Teilbereich, der da natürlich reinspielt, ist, es ist ein architektonisches Ensemble, in dem auch noch dann Kunst zu finden ist. Wie lässt sich dieser materielle Komplex vor Ort am besten vielleicht beschreiben auch?
Ja, das ist nicht ganz einfach, weil es durchaus heterogen und einfach sehr umfangreich ist. Also es ist ein riesiges Gelände, Sie haben das ja schon auch angedeutet. Das ist nicht nur das Stadion, es sind einfach Bauten drumherum. Also es sind viele Gebäude auch und die sind zum Teil auch künstlerisch ausgestattet. Es gibt insgesamt 100 Kunstwerke von 30 Künstlern. Daran kann man auch schon mal quantitativ auch ermessen, wie umfangreich das ist. Man muss feststellen, dass das bislang von der Forschung noch nicht systematisch umfassend dargestellt wurde. Das war auch ein Anlass für unsere Tagung. Da ist der Stefan Lehmann, der sich wirklich auch mit der ganzen Phänomen der Olympischen Spiele und der olympischen Ideen der Moderne beschäftigt hat, noch mal etwas sozusagen kompetenter als ich. Aber ich muss sagen, als Kunsthistoriker, der sich mit dem Dritten Reich viel beschäftigt hat, war ich schon erstaunt, feststellen zu müssen, dass das so in der Weise von der Forschung noch nicht geleistet wurde. Und da würde man ja sagen, das ist ja eine Grundlage, um überhaupt über alles andere zukünftig nachzudenken. Also insofern, da gibt es noch Desiderate. Es ist sehr umfangreich und ein riesiges Gelände und bestimmte Aspekte, und das wäre dann auch nochmal das spezifisch vielleicht nationalsozialistische, wäre zum Beispiel die Verknüpfung von olympischer Idee und Gedenken an den Ersten Weltkrieg, natürlich mit der Perspektive auch zukünftiger Kriegführung. Also da gibt es dann auch einen Langemarkturm und man erinnert sich gewissermaßen an diese berühmte Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg, wo der auch mythisiert wurde schon in den 20er Jahren von rechten Kreisen. Also das gehört auch mit dazu. Um jetzt auch nochmal auf die konkrete Kunst zu kommen, neben berühmten Skulpturen von Georg Kolbe oder Arno Breker hat man aber auch zum Beispiel Reliefs in Schwimmhallen oder in anderen Hallen, wo Fechthallen beispielsweise. Und das sind Dinge, die relativ unbekannt sind. Und insofern würde ich sagen, das lohnt einfach nochmal dahin zu schauen und zu gucken, was ist denn da überhaupt? Wie ist das ausgestattet worden? Und nach einer solchen nochmal kritischen Bestandsaufnahme könnte man dann fragen, wie will man damit umgehen in Zukunft?
Da würde mich gerade noch interessieren, wie vielfältig auch diese Kunst dann tatsächlich geworden ist, weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass da so ein Auge drauf geworfen wurde, wer welche Kunst da jetzt auch hinstellen darf.
Ja. Das ist relativ limitiert, muss man sagen. Aber ich glaube, das Interessante ist tatsächlich zu sehen, das ist noch so eine Art Findungsprozess auch. Also wir sind noch relativ früh in der Geschichte des Dritten Reiches. Die Nationalsozialisten hatten kein klares kunsthistorisches oder kunstpolitisches kulturpolitisches Programm, muss man sagen. Es gab auch innerhalb der Nationalsozialisten unterschiedliche, sagen wir mal, Gruppierungen, die unterschiedliche ästhetische Präferenzen hatten. Mit Blick auf dieses konkrete Ereignis war das aber so die erste Möglichkeit, etwas systematischer und klarer vielleicht eine offizielle und auch von Adolf Hitler präferierte Kunst auch zu produzieren und dort zu installieren und auch zu zeigen. Also die Karriere Arno Brekers im Dritten Reich hat natürlich auch sehr viel mit den konkreten Objekten, die er dort präsentieren konnte, zu tun. Und da wurde dann Adolf Hitler auf ihn nochmal wirklich aufmerksam. Und dann kann er seine Karriere als Staatsbildhauer im Dritten Reich dann auch starten. Also ich würde sagen, es ist limitiert. Es gibt Unterschiede. Es gibt eben große Figuren in Stein, die eben auch die Materialität des Stadions beispielsweise aufnehmen. Man geht dann mal irgendwann über, auch zum Beispiel Bronzefiguren aufzustellen. Das ist schon ein Unterschied. Es gibt Reliefs. Es ist natürlich diese leicht rassistisch anmutende Sprache, Körpersprache des Dritten Reichs, zum Teil auch mit Sprüchen, die auch heute noch zu lesen sind. Also das wäre so ein denke ich, Aspekt dabei.
Ja, ganz am Anfang kam das schon auf mit der Debatte über den Umgang heute und jetzt gerade so die Sprüche sind heute auch noch zu lesen, kommt mir das auch gerade wieder im Kopf, weil ja eben diese Frage, wie geht man mit den architektonischen Hinterlassenschaften der NS-Zeit um, ja sehr wichtig ist und auch immer wieder aufkommt. Ich weiß auch, dass beim Reichsparteitagsgelände in Nürnberg taucht das auch immer wieder auf und hier... Das steht zum Großteil brach, muss man natürlich auch sagen, und verfällt teilweise. Auf der anderen Seite gibt es da aber auch ein Riesendokumentationszentrum, was reingebaut wurde in einen Teil davon, das sich der Geschichte von dem Ort widmet. Im Gegensatz dazu wird der Olympiapark ja bis heute fast kontinuierlich eigentlich als Sportstätte genutzt und auch sehr aufwendig und teuer saniert. Und im Wesentlichen eigentlich nur durch sehr dezente Glasstelen an manchen Orten irgendwie historisch kommentiert und eingeordnet. Also dominiert irgendwie dann am Ende doch die aktuelle Nutzung als Stadion für Hertha BSC. Wenn wir jetzt auf diese Tagung und auch Ihre Forschung dazu vielleicht noch mal ein bisschen genauer blicken, was für Impulse können sich daraus irgendwie auch ergeben für diesen heutigen Umgang?
Ja, also Impulse, also das eine wäre so eine Art Grundlagenarbeit, nochmal ganz systematisch das zu erforschen und so zu dokumentieren. Und dann die Diskussion, wie geht man damit heute um und vielleicht auch nochmal auseinanderzuhalten, welche unterschiedlichen Interessen gibt es konkret und welche unterschiedlichen Vorstellungen auch des Umgangs mit solchen Monumenten, Denkmälern aus der Vergangenheit, Mahnmalen, wie auch immer man das jetzt konkret bezeichnen möchte. Und das ist, glaube ich, eine Art von Abwägungsprozess oder auch eine Diskussion, die auch wirklich von unterschiedlichen Interessen geleitet ist. Also sagen wir mal, radikale Vorschläge wie das komplette Skulpturenprogramm, was nun auf eine einmalige Art und Weise hier vorhanden ist, komplett zu entfernen. Aber möglicherweise dabei nur im Halbsatz oder gar nicht auszusprechen, dass man konkrete wirtschaftliche Interessen hat, die auch gerade den Fußballclub und die Nutzung und einen Neubau eines Stadions für die Hertha betrifft und so weiter. Das sind dann, glaube ich, die problematischen Dinge, wo man auch mal den Finger in die Wunde legen muss und sagen, was propagiert man eigentlich und welche Interessen stehen im Hintergrund, um diese Position zu beziehen. Das kann man, glaube ich, auch nochmal sehr kritisch diskutieren. Das andere wäre natürlich diese auch berechtigte Frage nach dem, sagen wir mal, weltanschaulich-ideologischen Hintergrund, der sich in dieser Idee des Sports auch vielleicht camouflageartig verbirgt irgendwo, aber doch auch irgendwie ausspricht, damit irgendwie umzugehen und zu sagen, wollen wir das? Kann man das ertragen, das zu sehen? Wie sehr muss man das kontextualisieren? Ich würde jetzt mal sagen, wir haben nicht so viele noch weitestgehend intakte Ensemble und ich denke, dass es einfach mit Blick auf eine Erinnerungskultur und kritische Aufarbeitung des Nationalsozialismus dringend geboten werde, A, es nochmal wirklich ganz systematisch zu erforschen und B, dann tatsächlich auch es an dem konkreten Ort zu erinnern, aber diesen Ort nicht zu schleifen, sondern ihn zu erhalten. Und da gibt es unterschiedliche Modelle, wie man an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Problematiken damit umgeht. Eine Sportstätte ist was anderes als ein Reichsparteitagsgelände oder ein Konzentrationslager. Das kann man da, glaube ich, diskutieren. Und ich will vielleicht noch einen letzten Punkt machen. Es hat auch eben eine Kontinuität auch in der Stadt. Es sollte eben Olympische Spiele 1916 in Berlin geben, die konnten nicht stattfinden. Es gibt aber Kunstwerke aus dem Kontext, die auf dem neuen Gelände von 36 sich noch befinden. Es gibt antike Abgüsse, also Abgüsse nach antiken Werken und so weiter. Also es ist sozusagen auch nicht nur eine rein nationalsozialistische Veranstaltung, wenn es das überhaupt jemals gewesen ist, denn das IOC spielte natürlich auch eine große Rolle. Und darüber hinaus gibt es auch nochmal diese Verbindung in die Zeit, in die Antike als auch ins Kaiserreich. Und ich glaube, das wäre sehr lohnend, einfach auch mal diese unterschiedlichen Zeitfelder und Zeitlinien irgendwie zu verfolgen oder auch deutlich zu machen.
Das ist, glaube ich, auch sowas, was ganz spannend ist, dass da diese ganz verschiedenen Zeitpunkte irgendwie zusammenkommen und in diesem einen Ensemble so auf einem Ort auch zu finden sind. Und gleichzeitig strahlt ja aber auch dieser Ort, die Architektur, die Kunst, aber auch vor allem das Ereignis ja auch dann weiter in die Zukunft. Und es gibt ja auch auf der Tagung, die ja morgen und übermorgen dann am Institut für Kunstgeschichte und Archäologie in Halle stattfindet, auch mindestens einen Punkt, wo es um die Nachgeschichte gehen soll, mit einem Vortrag, der sich den Olympischen Spielen in München widmet, die 1972 ja ausgetragen wurden und teils auch irgendwie als Gegenspiel, als Kontrapunkt zum nationalsozialistischen Olympia konzipiert wurden. Was sich dann allerdings ereignete, war ja, dass diese Spiele der Ort eines antisemitischen Attentats geworden sind, bei dem mehrere israelische Sportler ermordet wurden und auch die, ja, sagen wir mal, die Reaktion der deutschen Behörden katastrophal war. In dem Umgang damit, gibt es irgendwie so im Hinblick auch auf das Nachwirken von Olympia 1936 jetzt auch irgendetwas, was man mit dieser Beschäftigung mit sportlichen Großereignissen in der Gesellschaftsgeschichte insgesamt auch so rekonstruieren kann vor diesem Hintergrund?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Da bin ich, glaube ich, auch wirklich überfragt. Ich bin auch sehr gespannt, was der Andreas Höfer aus Köln gewissermaßen diese Verbindung zwischen 36 und 72 auch ziehen wird. Das ist natürlich klar, wenn Berlin hat sich ja auch nochmal in den 90er Jahren wieder um eine dritte Olympiade auch beworben. Also diese Frage, wie geht man mit diesen großen Sportereignissen nach dem Dritten Reich, speziell in Deutschland, um? Wie kann das gelingen oder welche Hypotheken gibt es da auch, Belastungen auch, gerade jetzt mit Olympia? Und dann auch nochmal diese tragische Geschichte mit dem Attentat damals. Ich sehe mich nicht in der Lage, da so eine generelle Antwort drauf zu geben, sondern das würde ich auch nicht von diesen Spielen von 36 ableiten wollen, sondern man könnte nochmal fragen, vielleicht tatsächlich auch, gerade auch in der Gegenwart mit einer vielleicht auch nochmal zunehmenden Politisierung auch des Sports. Das wäre vielleicht so ein Ansatzpunkt. Also nochmal tatsächlich zu fragen, wie geht man in der Gegenwart mit aktuellen Kriegen und politischen Konfrontationen, wie geht man da auch mit dem Phänomen des Sports um? Was passiert auch? Wie wird der Sport auch als Bühne genommen? So wie jetzt meinetwegen im Bereich des Tennis, also wo man das auch gehört hat, wie sozusagen Vertreter Russlands einfach dort auch Stimmung machen gewissermaßen auf dem Tennisplatz irgendwie. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem. Also wie wird Sport instrumentalisiert? Wie wird er inszeniert? Welche Rolle spielt Sport für die Mächtigen auch zur Legitimation der eigenen Herrschaft? Und wie wollen wir damit in der Gegenwart vielleicht auch angesichts vielfältiger Krisen und auch bestimmter Systeme, die Sport instrumentalisieren, auch umgehen? Ich glaube, das wären für mich dann aber eher politische als kunsthistorische Fragen.